Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Der Breddeviertel-Podcast ist heute wieder unterwegs. Wir machen heute den dritten Teil von 800 Jahre auf 800 Metern und sind schon die letzten zwei Podcasts die Ruhrstraße hochgewandert, stehen jetzt wieder hier vor der historischen alten Sparkasse. Hallo Ralf.
Hallo Kerstin.
So, du wolltest uns jetzt was über die Straßenbahn erzählen. Was für eine Straßenbahn in der Ruhrstraße? Erzähl!
Das hängt mit der Entwicklung der Städte allgemein seit ungefähr 1850 zusammen. Vorher waren ja die Orte im Ruhrgebiet wie auch Witten kleine Dörfer mit relativ wenig Einwohnern. Ich glaube, Witten hatte so 1300 Einwohner oder so um den Dreh um 1850. Und im Zuge der Industrialisierung strömten dann zusehends mehr Leute ins Ruhrgebiet, weil es hier Arbeit gab. Das heißt, es wurden neue Wohnungen gebaut, neue Häuser gebaut. Die Orte dehnten sich flächenmäßig aus.
Wofür man dann irgendwie wo von A nach B kommen musste?
Man musste von A nach B kommen, wie vorher auch schon, nur weil jetzt wurden die Entfernungen immer größer. Und da passte es ganz gut, dass irgendwann in den 1850er Jahren starke Elektromotoren entwickelt wurden, die in der Lage waren, schnell zu beschleunigen und schnell zu bremsen und die auch bergauf fahren konnten. Vorher waren die Motoren dafür zu schwach. Dann wurde dieses wunderbare Konzept einer elektrifizierten Pferdebahn, also einer Straßenbahn, entwickelt. Die Pferde, die es vorher gab als Transportmittel, hatten diverse Nachteile. Unter anderem starben sie öfter mal, waren also im Unterhalt auch relativ teuer und sie verschmutzten mit ihrem Kot die Städte.
Das genau, war auch ein hygienisches Problem. Man stand dann irgendwie bei Regen knietief in dieser ganzen Pferdemocke.
Genau, da gibt es schöne Quellen auch aus Witten, die beschreiben, wie schmutzig die Stadt Witten war. Die war weithin berüchtigt für den Straßenschmutz. Ich glaube, Ende der 1880er Jahre wurde dann die erste Straßenbahn gebaut. Das gab viel Unmut unter der Bevölkerung. Das Bürgertum hielt die Straßenbahn für eine ästhetische Zumutung, weil es sollten Masten errichtet werden, natürlich, es mussten Leitungen verlegt werden, es mussten Halterungen installiert werden, die die Fahrdrähte hielten und so weiter.
Hört sich so ein bisschen an wie der Protest gegen Windräder heutzutage.
Ja, mich erinnert das auch immer daran. Ich musste vor allen Dingen daran denken, wie die FDP hier bei uns in der Gegend vor 3 Jahren ungefähr anfing rumzuprollen. Die Windräder würden unsere Landschaft verschandeln. Ich weiß nicht, ob die meinten, dass das sich mit den Hochspannungsleitungen, dem Hochregallager von Ostermann oder den vielen Fabriken hier bei uns in der Gegend und den Autobahnen biss. Aber diese Vorbehalte, ästhetische Vorbehalte gegen Windräder sind ja auch in anderen Gegenden Deutschlands weit verbreitet.
Und hier hatte man ästhetische Vorbehalte gegen Straßenbahnen, Oberleitungen und die dazugehörigen Montagesachen.
Ich würde sagen, das ist ein typischer Effekt einer neuen Technologie, der meistens den eher konservativen bürgerlichen gesellschaftlichen Kräften auf den Keks ging, die das ablehnten. Natürlich brauchten die Bürger auch keine Straßenbahn. Es war ein Massenverkehrsmittel für arme Leute. Der Bürger hatte selbstverständlich seine Kutsche mit Chauffeur und so weiter.
Und dem ganzen köttelnden Pferd dann noch.
Das war denen aber egal. Es gab ja Personal, was gegebenenfalls die Köttel, die Pferdeäpfel wegmachte. Das war aber nichts für Arbeiterinnen und Arbeiter. In Witten war jetzt das Problem nicht das von Dortmund oder Bochum oder Gelsenkirchen, dass die Ausdehnung Wittens zu groß wurde. Der Arbeiter an und für sich, die Arbeiterin natürlich auch, wohnte in Witten nahe beim Arbeitsplatz. Witten ist ja heute noch relativ kompakt, also das Altwitten, die Innenstadt. Das heißt, die Leute gingen in der Regel zu Fuß und außerdem kostete die Straßenbahn Geld. Wenig, aber immerhin, sie kostete. Zu Fuß gehen kostete gar nichts. Der Grund, warum wir in Witten 1899 dann die erste Straßenbahnlinie bekamen, war die Wittener Kaufmannschaft. Die Wittener Kaufmannschaft beklagte zu der Zeit Einnahmeverluste. Die hat zu wenig Geld verdient und war der Meinung, wenn wir jetzt eine Straßenbahn in die benachbarten Orte, vor allen Dingen nach Langendreher, nach Annen und nach Bommern bauen, dann fließt Kaufkraft nach Witten und füllt uns die Kassen. Auch das hat mich sehr an heute erinnert.
Es erinnert mich an diese ganzen Parkplatzdiskussionen, dass ohne Parkplätze niemand in die Stadt käme, um hier einzukaufen.
Genau, früher war die Kaufmannschaft der vehementeste Befürworter einer Nahverkehrsverbindung in die Nachbarorte, weil sie glaubte, Kaufkraft fließe nach Witten rein. Heute sind sie vehemente Gegner einer direkten Verbindung zum Beispiel zum Ruhrpark mit der 379, weil sie befürchten, Kaufkraft fließt ab. Und natürlich sind sie gegen die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt mit dem blöden Argument, die Leute würden dann nicht mehr in die Stadt kommen und die Kaufkraft würde woanders bleiben. Ich musste mich daran erinnern lassen, dass die 379 tatsächlich zum Ruhrpark fährt. Da haben die Kaufleute sich mal nicht durchgesetzt, aber im Augenblick tobt ja der Kampf eher um Verkehrsberuhigung und Kaufkraft. Da ist die Lobby der Kaufleute so stark, dass ich persönlich nicht glaube, dass wir eine Verkehrsberuhigung innerhalb der nächsten 10 Jahre oder so kriegen werden.
Wir machen ja noch was über das Mobilitätskonzept innerhalb unserer Reihe unterwegs und dann werden wir das mal so richtig unter die Lupe nehmen. Jetzt geht es aber um diese Straßenbahn und die kam von Annen.
Nein. Der Mittelpunkt war natürlich der Wittener Markt. Und die Straßenbahnlinien, die damals 1899 gebaut wurden, die erste, die ging von Bommern, Bommer Bahnhof, also unterhalb des Bodenborn, über die Ruhrbrücke, die Ruhrstraße hoch, am Markt vorbei, Richtung Langendreher, bis Langendreher Nord, der heutigen S-Bahn-Station Langendreher Nord. Die zweite Linie, etwas später gebaut, die ging dann nach Bahnhof Anne Nord, durch die Johannisstraße, die Pferdeberstraße am Diakonissenhaus vorbei, Diakonissenstraße und so weiter Richtung Annen. Die dritte Linie ging nach Hefen.
War das die berühmte 320?
Ja.
Weil da gab es doch, als die dann abgebaut werden sollte, einen wahnsinnigen Bürgerprotest gegen den Abbau dieser Straßenbahn.
Ja, das war, wenn ich mich recht entsinne, 1984. Ich gehörte zu einer Bürgerinitiative, die versucht hat zu verhindern, dass die Straßenbahn als umweltfreundliches und preiswertes und leises Verkehrsmittel abgeschafft wurde. Damals waren die Nummerierungen noch anders. 320 ist die Buslinie, die heutige Nummerierung der Buslinie. Aber das ist die alte, deshalb war das früher die 2. Die 1 war von Bommern in die Stadt, das war die 310, die dann weiter bis nach Höntrup fuhr, heute 310. Ne? Die 2 war die nach Annen und dann gab es noch die Linie nach Hefen, später verlängert nach Herbede, auch in den 70er Jahren abgeschafft. Ich habe dir eine Postkarte mitgebracht aus den 1920er Jahren. Da steht Ruhrstraße mit Hotel Voss und man schaut die Ruhrstraße hinauf.
Ja, das heißt, das wäre dann da gewesen, von uns aus etwas unterhalb der Sparkasse.
Ja, das ist dieses Gebäude dort. Und das Gebäude, was du dort siehst, ist die Ruhrstraße 44, das heute noch von der Fassade, an der Fassade ganz gut erkennbar ist. Das steht also noch. Alle anderen Häuser sind im Krieg zerdeppert worden und nicht wieder aufgebaut worden.
Es waren gar nicht so viele Leute auf der Straße bei dieser Postkarte. Irgendwie sehr leer, die Stadt.
Ja, wahrscheinlich haben sie die zu einer Zeit fotografiert, wo nicht so viel los war, nehme ich an. Weil weiter oben kann man erkennen, dass mehr los ist.
Ja.
Aber was hier entscheidend ist, man sieht die Masten der Straßenbahn, die Halterungen. Die Ingenieure sind damals auch vor dem Volkszorn, vor dem ästhetischen Volkszorn eingeknickt. Die haben statt Holzmasten dann eher aufwendig gestaltete Metallmasten gesetzt, die also ein bisschen hübscher aussahen. In Witten nicht, das war alles eine Billiglösung, hat auch nicht lange gehalten. Aber man sieht, dass auf der Ruhrstraße, die damals gepflastert war, Kopfsteinpflaster, 2 Straßenbahngleise liegen. Und die verengt sich dann auf der Höhe der Oststraße, verengte sich auf ein Gleis und das führt dann rauf zum Markt.
Und das ist dann in den 80er Jahren abgebaut worden?
Nee, das Gleis der Straßenbahn hier durch die Ruhrstraße, da kann ich mich nicht dran erinnern. Das muss schon relativ bald nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft worden sein. Meine Oma hat mir davon erzählt, die ist mit der Straßenbahn nach Bommern gefahren. Die Linie wurde irgendwann mal verlängert, aber schon 1905 oder so, bis zum Bommern-Denkmal, war lange im Betrieb, war eine ganz wichtige Verbindung. Die Straßenbahn, sagte ich ja, ging damals nach Bommern, nach Annen und nach Langendreher. Und das spielte dann eine Rolle bei der Kommunalgebietsreform 1929, die sich ja auch bald zum 100. Mal jährt. Da ist das kleine Witten vergrößert worden um Annen, Bommern, Stockholm, Rüdinghausen, Hefen schon 1921 und die anderen Stadtteile, die heute zu Witten gehören. 1975 war dann die nächste Reform, da ist dann Herbede zu Witten gekommen mit den Hölzern. Und die Wittener haben bis 1929 nicht geschafft, sich auch Langendreher an Land zu ziehen, obwohl die Straßenbahn da schon hinführte. Ich weiß nicht, ob der Bau der Straßenbahn den Wittener Kaufleuten das gewünschte Geld in die Kasse spielte. Tatsache ist aber, dass die Straßenbahn viel Einfluss auf den Urbanisierungsprozess hat. Sie war also einerseits das Ergebnis der Urbanisierung, andererseits veränderte sie auch die Stadtplanung. In Witten zum Beispiel mussten, damit die Straßenbahn funktionierte, einige Berge abgeflacht werden.
Welche?
Der Vorhaus Witten auf der Ruhrstraße runter zur Brücke, der ist abgeflacht worden. Der zweite Berg war der am Krängeldanz, der Butenberg, der ungefähr bei der Krängeldanzschule beginnt und dann runter zur BP-Tankstelle führt.
Das ist aber immer noch ein ziemlicher Berg, wenn man mit dem Fahrrad da hochfährt, ja, spürt man den ganz schön.
Bergauf spürt man das, aber den haben sie damals so abgeflacht, dass die Straßenbahn den bewältigen konnte. Es gab natürlich wie bei jedem Verkehrsmittel auch Unfälle. Der erste Unfall war kurz vor Inbetriebnahme 1899. Bei einer Testfahrt kurz vor der Eröffnung wurden einem Dackel die beiden Vorderbeine abgefahren.
Oh.
Und 3 Monate nach der Eröffnung kam ein Kind unter die Straßenbahn.
Noch schlimmer.
Ansonsten fährt die Straßenbahn in Witten recht unfallfrei. Es gab allerdings einen größeren Straßenbahnunfall, nämlich genau an dem Berg auf der Krängellandstraße. Da versagten die Bremsen. Die Straßenbahn bretterte ungebremst den Krängellands runter und dann kommt ja die Linkskurve, wo rechts die Hörderstraße abgeht, und die Kurve hat die Straßenbahn, die rasende, donnernde Straßenbahn nicht gekriegt, ist umgekippt und es gab eine Reihe Verletzter, aber keine Toten.
Okay.
Das ist ein ganz bekannter Unfall in der Nahverkehrsgeschichte Wittens. Ist zum Glück seitdem nicht mehr vorgekommen.
Neue Technik birgt auch immer Risiken, aber mittlerweile fahren Straßenbahnen ja sowas von sicher.
Was man heute noch sieht, was Städtebau angeht, Urbanisierung angeht, ist die Eisenbahnersiedlung am Krängeldanz, die Gartenstadt Krängeldanz. Kennst du die?
Nein.
Das ist Schottstraße, Detachstraße im Winkel zwischen Krängeldanzstraße und Hörderstraße. Eine wunderschöne, im bergischen Schieferhausstil errichtete Gartenstadt, 1913 errichtet für Angestellte der damaligen Westfälischen Straßenbahn, also der Gesellschaft, die die Straßenbahn in Witten betrieb. Und nur Straßenbahner haben dort gewohnt. Eine wunderschöne Gartenstadt nach englischem Vorbild. Es lohnt sich, da heute noch spazieren zu gehen. Wer da einmal wohnt, der zieht da nicht freiwillig aus. Der wird da mit den Füßen rausgetragen.
Ein Ausflugstipp für den nächsten Sonntag.
Straßenbahner waren eine kampfstarke Arbeitergruppierung. Arbeiter, weil Frauen war es verboten, an der Kurbel zu stehen und eine Straßenbahn zu fahren. Bis 1916, weil da waren dann die Männer im Krieg und irgendjemand musste ja die Straßenbahn fahren. Da durften dann auch Frauen an die Kurbel. Ansonsten durften sie nur Schaffnerin sein. Meine eine Tante war zum Beispiel Straßenbahnschaffnerin. Die Straßenbahner waren sehr streikfreudig nach dem Ersten Weltkrieg. Und wenn Straßenbahner streiken, läuft gar nichts mehr. Kein Arbeiter kam zur Zeche Bruchstraße nach Bochum-Langendreher oder sonst wohin zur Arbeit. Er musste laufen. Zum Teil wurde die Straßenbahn damals auch für Transporte eingesetzt. Das fiel dann auch flach. Die saßen wirklich an einem sehr, sehr langen und starken Hebel einige Jahre lang. Es gab ja keinen Individualverkehr.
Hört sich an, als wenn sich da nicht zu viel dran verändert hätte bis heute.
Also Transport ist immer ein zentraler Sektor in der Gesellschaft. Und das haben die organisierten Arbeiter, damals Straßenbahnarbeiter, weitlich ausgenutzt. Ja gut, aber so viel hierzu. Straßenbahngeschichte ist ein eigenes Thema, da gibt es ganz andere Experten für.
Gut, und jetzt, wo gehen wir jetzt hin?
Jetzt machen wir einen zeitlichen Rücksprung in das Jahr 1585. Wir gehen zur Ecke Wiesenstraße-Ruhrstraße.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Gut, wir sind ein paar Meter von der sehr lauten, verkehrsreichen Ruhrstraße zurückgegangen und stehen jetzt hier in der Wiesenstraße, Ecke Heilenstraße. Und was gibt's hier, Ralf?
Ja, hier ist etwas, was sich im Mai 1585 abgespielt hat, und zwar auf dem Bottermannschen Hofe. Der ist gegenüber der heutigen Volksbank in der Wiesenstraße. Also heute ist das Wiesenstraße 5 bis 7. Das ist nicht der Bottermann, der als der letzte Hexer Wittens 1647 oder wann das war, verfolgt worden ist. Kann sein, dass das ein Vorfahr war. Hier befand sich jedenfalls ein großer alter Bauernhof von Bottermann. Und auf diesem Hof versammelten sich am Morgen des 24. Mai 1585 Wennemar von Bremt und Hardenberg Stahl von Holstein. Das waren zwei der drei Herren von Witten.
Ah.
Die Herrschaft Witten, die alte Adelsherrschaft, wurde ja von drei Zweigen der Familie von Witten ursprünglich ausgeübt. Die beiden, die ich gerade nannte, plus die von Krängeldanz. Auf Haus Krängeldanz saß auch noch so eine Nebenlinie.
Was haben die da gemacht?
Ja, die haben gezecht. Die Familie von Bremt, die auf Haus Witten saß, hat eingeheiratet in die Wittener Gesellschaft und hat 1510 den größten Teil der Wittener Herrschaft übernommen. Und die waren die Gerichtsherren. Sie forderten die Abgaben von den Bauern und den anderen Untertanen ein. Sie setzten die Pfarrer ein. Und ihre Konkurrenten waren die Stahls von Holstein auf Steinhausen und die Herren von Krängeldanz auf Haus Krängeldanz.
Und warum ist dieses Zechgelage jetzt so besonders in die Geschichte eingegangen? Ja,
es gab im Dorf Witten einen Braukessel fürs Bierbrauen. Einen Braukessel, der sehr groß war. Der wurde zum Bierbrauen der Untergebenen der Herren von Witten, also von der Familie Bremt und der Familie von Holstein, benutzt. Gegen Gebühr durften die Bauern der Steinhausener diesen Kessel mitbenutzen. Nun war es aber so, dass der Bremt den Kessel eines Tages aus dem Dorf Witten entführt hat sozusagen und den nach Haus Witten gebracht hat. Der Kessel war groß und schwer, es brauchte also viele Pferde, um den transportieren zu können.
Und warum hat er das gemacht?
Das weiß man nicht. Möglicherweise wollte er die Trinkfreudigkeit seiner Bauern kontrollieren, die Abgabenlage verbessern. Ich tippe, er wollte mehr Abgaben einnehmen und dazu müsste er mehr kontrollieren. Wenn er da auf seinem Haus Witten sitzt, konnten die Bauern ja im Grunde im Dorf machen, was sie wollten und er kriegte nicht alles mit. Er hat nämlich den Kessel nicht nur nach Haus Witten entführt, sondern auch die Gebühren für die Nutzung erhöht. Das war aber den Stahls von Holstein nicht recht. Und am Morgen des 24. Mai 85 traf man sich hier, um zu verhandeln, wie die Sache weitergeht. Man begann mit Schnaps morgens und mittags ging man zu Bier über. Die Verhandlungen eskalierten zum Streit und im Laufe des Nachmittags erschlug der Holsteiner,
habe ich mir fast gedacht,
van Bremt im Streit mit einem Katzbalger. Ein Katzbalger ist ein kurzes Schwert für den Nahkampf. Ja, und dieser Mord, das geschah eben hier an der Wiesenstraße. Und der war schon für damalige Verhältnisse nicht nur aufsehenerregend, sondern auch wichtig, weil der Holstein flüchtete, wurde mit dem Entzug aller möglichen Rechte bestraft und so weiter.
Und das Recht, in seinen Bierkessel zu fallen, war auch dann damit weg.
Also ich nehme an, das war so üblich, die Ausübung von direkter Gewalt war auch ein Medium, mit dem sich der Adel damals repräsentierte. Gewalt war ein Kommunikationsmittel, hier ist es irgendwie aus dem Ruder gelaufen, glaube ich. Aber es ist ein wunderschönes Beispiel für den patriarchalen Charakter dieser Gewalt, mit der die Herren damals aufeinander prallten und einer blieb auf der Strecke. Und natürlich spielte die adlige Ehrauffassung eine große Rolle. Ne?
Ja, um das nochmal in kurzen Sätzen zusammenzufassen, heutzutage haben wir ja das Gewaltmonopol beim Staat. Das heißt, man darf sich nicht mehr gegenseitig erschlagen und muss vor Gericht ziehen, wenn man irgendein Recht bekommen will. Und damals hatten die Adligen das Recht, das Gewaltmonopol. Und wenn die dann aufeinander trafen, durften die sich natürlich auch hauen. Und da gab es ja noch diese Seitenlinie vom Duellieren, das durften die ja auch. Das ist ja auch mit dem Gewaltmonopol des Staates gefallen, das Recht auf Duell.
Das hat aber noch lange gehalten, also bis Ende des 18. Jahrhunderts hat das noch gehalten, ne? Ich bin gefragt worden, was es mit dem Bierkessel und dem dort dringend gebrauten Bier eigentlich auf sich hatte. Das war nicht einfach ein Durstlöscher, wie wir das heute kennen, das Feierabendbier oder das Bier ab 4. Damals im 16. Jahrhundert und auch noch lange danach war Bier das Grundnahrungsmittel der Deutschen schlechthin.
Besonders auch deswegen, weil das Wasser nicht sauber war.
Das Wasser war oft nicht sauber, Bier war wesentlich hygienischer, es war vor allen Dingen kalorienreicher als Wasser. Die kleinen Kinder haben genau wie die Erwachsenen schon morgens zum Frühstück Biersuppe oder sowas gekriegt oder in Biersuppe getunktes Brot und Bier wurde den ganzen Tag über konsumiert.
Und jetzt wird dieser Bierkessel entführt mit dem Ganzen, was da für die so wichtig ist.
Ja, der war nicht nur wichtig wegen der Ernährung, sondern auch, weil die Bauern damit ihre Getreideüberschüsse produktiv und sinnvoll unterbringen konnten. Getreide zu lagern war auch schwierig. Es gab wenig Schutz gegen Ratten, Mäuse und ähnliche Korndiebe. Wenn man es aber zu Bier braute, konnte man es wesentlich besser und dauerhafter aufbewahren als das rohe Getreide. All das waren Gründe, warum so ein Kessel eminent wichtig war. Und man hat damals ja nicht nur für die eigene Familie, für 5 Personen oder so 20 Liter gebraut, sondern eben in diesem riesigen Braukessel für einen gewissen Teil der Bevölkerung gleichzeitig. Ja, und jetzt war dieser Kessel dann auf Haus Witten, wurde schärfer kontrolliert vom Herrn von Haus Witten, also von Bremt. Und man musste nur mehr Geld dafür zahlen. Das war also ein echter Schlag ins Kontor für die Bevölkerung. Ging an die Nahrungsmittelgrundlagen und an die Möglichkeiten, das Produkt, das man mit seiner Arbeit erzielt hatte, zu verwerten.
Okay, so viel zum Bier. Ich würde gerne noch eine Rückmeldung aus dem ersten Teil unseres Podcasts machen. Da hatten wir ja berichtet, dass mal da ein Bagger von der Bommeraner Brücke runtergefallen ist und nicht wiedergefunden wurde. Wir hatten darüber spekuliert, wo der wohl geblieben ist. Ich habe eine Rückmeldung dazu gekriegt. Der ist tatsächlich gefunden worden in einem Loch der Ruhr. Das Loch ist so tief gewesen, 12 Meter, dass der Bagger da drin verschwunden ist. Und er ist wahrscheinlich zufällig genau an der Stelle da reingeplumpst. Und angeblich kann man heutzutage noch an den Strömungen sehen, wo dieses Loch ist. Das nur als Rückmeldung von dem, was wir in der vorletzten Folge gemacht haben.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Jetzt stehen wir südlich des Südflügels des Rathauses mit Blick auf den Rathausplatz. Und da gibt es bestimmt eine Menge zu erzählen, denn hier gab es ja mal auch noch eine Häuserzeile, wo jetzt diese UFO-mäßige Bushaltestelle ist.
Ja, wir haben jetzt quasi einen Sprung nach vorne gemacht um 400 Jahre. Ich wollte in das Jahr 1923 springen, als das heutige Wittener Rathaus zu bauen begonnen wurde. Das alte Wittener Rathaus stand am unteren Ende dieser großartigen Haltestelle und da, wo der Celestianbau sich befindet, direkt neben dem früheren Kornmarkt. Der Kornmarkt war nämlich gar nicht auf dem Platz, der Kornmarkt heißt, bis 1848 oder so, sondern befand sich bis dahin am oberen Ende der Bahnhofstraße. Das alte Rathaus war nur eins von mehreren Gebäuden, die entlang der Hauptstraße standen. Wir stehen heute auf der ehemaligen Eintrachtstraße, die gegenüber von der Johanniskirche zum Marktplatz führte und irgendwann in den 80er Jahren, glaube ich, abgeschafft wurde. Das Rathaus hat natürlich für eine Gemeinde eine riesige Bedeutung. Bei der letzten Station erwähnte ich ja die Herren von Witten auf ihren adeligen Herrschaftshäusern. Das Rathaus ist der Sitz des Bürgertums. Das Bürgertum, das seit 1800 mehr oder weniger gegen den Adel gewonnen hatte und sämtliche Herrschaftsfunktionen in den eigenen Händen hielt. Damals noch nicht so richtig demokratisch verfasst unter dem Hohenzollern-Regime. Aber immerhin war das Rathaus der Ort der Selbstverwaltung des emanzipierten Bürgertums.
Also sozusagen ein Doktrinwechsel.
Genau. Und nach dem Ersten Weltkrieg wurde es auch demokratisiert. Dementsprechend kam die bürgerliche Vorherrschaft bei den Wahlen 1919, waren die, glaube ich, die ersten Kommunalwahlen nach dem Ersten Weltkrieg. Da wurde diese Herrschaft auch schon stark attackiert, nämlich von den Arbeiterparteien. Das Proletariat machte längst die übergroße Mehrheit der Bevölkerung aus, auch in Witten. Ich schätze mal, dass so bis zu 80% der damaligen Arbeiterschaft oder dem Proletariat zuzurechnen waren. 80%, das ist also eine so große Mehrheit. Die hat sich dann aber in dem Parteienspektrum und im Stadtrat, der sich hier im Rathaus traf, nicht niedergeschlagen. Die SPD und die KPD als die Arbeiterparteien haben ungefähr immer so 40-45% der Wählerstimmen auf sich vereinigen können in den 20er Jahren.
Und die anderen Parteien, welche waren das?
Das Zentrum.
Zentrum, natürlich.
Das war die Partei des organisierten Katholizismus, wurde auch von sehr vielen Arbeitern gewählt. Und dann gab es natürlich die bürgerlichen Parteien, die Deutsche Demokratische Partei, die Deutsch-Nationale Volkspartei, also eine völkische rechte Partei, die später mit der NSDAP zusammenmauschelte. Es gab eine Fraktion, die hieß Die Rechte. Das war so ein Sammelbündnis reaktionärer bürgerlicher Kräfte, die ab 1923 auch den frühen Nationalsozialisten einen Unterschlupf im Rathaus bot. Geleitet von Karl Franzen, nach dem eine Straße in Witten benannt ist.
Och.
Der Chef von der Firma Lünenburger und Franzen. Ich halte die Ehrung für Karl Franzen für einen Fehler. Aber die Straße ist ja schon vor ewigen Jahrzehnten benannt worden und damals haben die Leute das eben gut gefunden.
Wir haben also eine Straße nach einem benannt, der gar nicht so koscher war. Gut, jetzt hatten wir also da dieses alte Rathaus stehen, da wo wir jetzt drauf gucken auf den Celestienbau und das wurde dann zu klein.
Das wurde zu klein, die Stadt wuchs und wuchs und damit auch die Verwaltungsaufgaben, die städtischen Funktionen waren in etliche Gebäude in der Stadt verteilt, zum Beispiel auch auf die Nordstraße 19, das hatten wir schon mal angesprochen.
Da war das Bauamt drin.
Unter anderem waren noch verschiedene andere Ämter. Im Laufe der Zeit, 1923, war da das Kriegsgericht der französischen Besatzungsbehörden drin. Es gab in der Uthmannstraße ein Gebäude, das für die Stadt diente. Das Finanzamt befand sich in das städtische, damals noch städtische Finanzamt befand sich in einem Extragebäude und so weiter. Das sollte alles zentralisiert werden und zwar in einem neuen, schönen Rathaus. Und dessen Bau wurde 1923 begonnen.
Also vor 100 Jahren genau.
Vor genau 100 Jahren.
Haben die denn dann schon gleich alles gebaut oder nur den Hauptflügel?
Der Flügel, vor dem wir gerade stehen, der sich an der Hauptstraße entlang zieht, der ist nicht sofort gebaut worden, der kam später hinzu. Ursprünglich war das Rathaus ein bisschen kleiner. Im Augenblick wird es ja gerade renoviert.
Es sollte ja eigentlich zum 100-jährigen Bestehen eröffnet werden, klappt jetzt nicht. Weil da irgendwie die Decken durchgerostet sind, die Stahlträger oder was.
Da ist alles Mögliche kaputt. Es ist Asbest oder irgendwie so ein Zeug in den Böden, in den Decken, das muss beseitigt werden. Und 100 Jahre sind ja auch eine lange Zeit. Die Wittener Innenstadt ist von Bergschäden geplant. Als das Rathaus hier geplant und dann gebaut wurde, mussten erst lange Gutachten feststellen, ob der Untergrund überhaupt geeignet ist, dieses Rathaus zu tragen. Das ist ja ein Riesenbaukörper.
Vor allen Dingen, wo nebenan die Gedächtniskirche beschädigt worden war durch Bergschäden.
Ja, auch glaube ich in 1925 oder so, genau in der Zeit, als hier gebaut wurde. Zum Rathaus gehört natürlich ein Platz vor dem Rathaus. Das ist der Marktplatz, der heute leider nicht mehr Marktplatz, sondern Rathausplatz heißt. Das war der Ort, auf dem sich die Bürger und Bürgerinnen versammelten, wenn sie den Stadtvätern eine Mitteilung zu machen hatten. Also meistens geschah das in
eine frühe Demo.
Meistens geschah das in Form einer Kundgebung oder einer Demonstration. Davon hat die Bevölkerung seit 1919 sehr, sehr regen Gebrauch gemacht. In den 20er Jahren wirklich viel. Da gab es jedes Jahr mindestens 60 bis 80 Kundgebungen und Demos in Witten.
Das heißt, mehr als eine pro Woche?
Mehr als eine pro Woche, überwiegend von Seiten der Arbeiterschaft, weil es der Arbeiterschaft damals sehr, sehr schlecht ging, ökonomisch. Es gab aber auch in der Nazi-Zeit, das ist nicht so bekannt, eine Demonstration, eine einzige genau, nämlich am 11. Oktober 1943. Da versammelten sich hier vor dem Rathaus etwa 300 Frauen. die unerlaubterweise aus der Kinderlandverschickung zurückgekehrt waren. Die Wittener Schülerschaft wurde, Schüler und Schülerinnen wurden mit ihren Müttern nach Südwestdeutschland geschickt, weil die Nazis davon ausgingen, dass das dann mit den Bombardierungen nicht so schlimm werden würde. Und die Kinder waren ja die Zukunft des Volkes, die musste man auf jeden Fall schützen.
Warum sind die Mütter mit ihren Kindern zurückgekommen?
Die Kinder sind da unten geblieben in Südwestdeutschland. Die Mütter sind zurückgekommen, weil sie sich einerseits um ihre Wohnungen und andererseits um ihre Ehemänner kümmern wollten. Also die waren sehr verunsichert über den Zustand der Wohnungen. Die hatten Angst vor Plünderungen, vor Dieben und so weiter. Und andererseits hatten sie auch Angst, dass das mit ihren Ehemännern vielleicht irgendwie aus dem Ruder laufen konnte.
Aber die waren doch alle im Krieg?
Es waren viele Männer im Krieg, aber nicht alle. Es waren noch genügend Ehemänner über, die hier in Witten als Arbeiter tätig waren. Tausende. Und diese Frauen hatten aber keine Lebensmittelkarten. Die Lebensmittelkarten waren in den Kinderlandverschickungslagern in Südwestdeutschland. Das war Gemeinschaftsverpflegung, keine Individualverpflegung. Jetzt waren sie hier in Witten und hatten nichts zu essen und kriegten noch keine Marken. Und deshalb haben die sich vor dem Rathaus versammelt, um dagegen zu protestieren, dass ihnen keine Lebensmittelmarken zugeteilt wurden und sie sich nichts zu essen kaufen konnten.
Und hatten sie Erfolg?
Nein. Die Polizei kam an diesem Morgen, hatte Schießbefehl, sollte eingreifen, sollte die Menge der Frauen zerstreuen. Die Polizeibeamten haben sich geweigert, weil das waren ihre Ehefrauen, ihre Mütter, ihre Töchter, ihre Schwägerinnen, ihre Tanten,
ach,
was weiß
ach,
ich.
Und dann wollten die nicht auf die
und
schießen,
auf die
das verstehe ich aber jetzt. Ja, genau.
Das hat die Nazis sehr geärgert und der Gauleiter hat dann daraufhin einen Erlass rausgegeben, der ein für alle Mal deutlich machte, dass niemand, der unerlaubterweise aus der Kinderlandverschickung in seine Heimatstadt zurückkehrt, eine Lebensmittelmarke kriegt. Also von
und die sind dann verhungert oder was ist passiert?
Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, ob die Frauen mehr oder weniger gewaltsam nach Südwestdeutschland zu ihren Kindern in die Lager wieder gebracht wurden oder keine Ahnung. Das ist alles nicht belegt. Es ist nur eines der ganz, ganz wenigen Beispiele, eins von dreien, glaube ich, die überliefert sind von Frauenwiderstand gegen den Nationalsozialismus. Wobei ich denke, die haben nicht gegen den Nationalsozialismus demonstriert,
sondern gegen ihren Hunger.
Gegen die Missfunktion des Nationalsozialismus. So, wenn wir mal ein paar Schritte auf den Marktplatz gehen, Kerstin, und nach oben schauen.
Da sehen wir den Turm, auf dem das Christkind immer steht.
Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen.
Zum Weihnachtsmarkt steht doch da oben immer das Christkind. Da kommst du nicht zur Weihnachtsmarkteröffnung. Jedes Jahr.
Ja, schau dir den Turm an. Was fällt dir auf?
Der hat eine Uhr, der hat zwei Balkone und ein Türmchen da oben drauf, an dem Säulen sind mit korinthischen Kapitellen.
Ja, und was ist mit der Uhr?
Die Uhr steht im Moment, oder? Nee, die läuft
Uhr
sogar wieder tatsächlich.
Vor drei.
Die Uhr hat römisches Zifferblatt. Was soll mir da auffallen?
Guck dir mal die 4 an. So sieht keine römische 4 aus.
1, 2, ah, tatsächlich, das sind 4 Striche.
Normalerweise müsste das ein 1 und eine 5 sein.
Ja.
Also die 1 vor der 5, das ist ja die römische 4.
Genau, was hat das zu bedeuten?
Das hast du auch auf der Johanneskirche, wenn du mal nach rechts rüber guckst.
Tatsächlich.
Das nimmt weniger Platz ein und passt deshalb. Und das ist eine Sache, die Ziffern auf Uhren, Turmuhren darzustellen, wird aber in der Regel nur bei Kirchturmuhren gemacht. Nicht, also an Rathäusern gibt es das so gut wie nie, aber in Witten. Und wenn du dir den Turmhelm ganz oben in 53 Meter Höhe anguckst, oberhalb der Säulen, die du ansprachst, fällt dir da was auf?
Das ist Kupfer und da drauf sind noch so drei wie so Urnen übereinander gestapelt.
Ja, das sind keine Uhren, das ist eine Verlegenheitslösung, weil geplant war, dort eine Figur aufzustellen. Eine etwa 5 Meter hohe Figur sollte den Rathausturm zieren, ist aus Kostengründen nicht verwirklicht worden. Das da ist eine preiswerte Notlösung gewesen. Die da.
Was sollte denn das für eine Figur sein? Menneken Piss oder was?
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe versucht, das rauszukriegen. Ich hatte vermutet, vielleicht die Frau des Oberbürgermeisters damals.
Nackig.
Oder mit Kleidung oder eine Allegorie auf die Ruhr. Also so eine Nixe oder sowas oder ein Bergmann mit seiner Grubenlampe, keine Ahnung. Es ist nicht überliefert, an was man da dachte. Es gab Verhandlungen mit verschiedenen Bildhauern aus Düsseldorf, erinnere ich mich an einen, der sollte für die Stadt Witten so etwas entwerfen und herstellen. Das ist am Geld gescheitert. Und dann wurde diese billige Notlösung da draufgesetzt. Immerhin ist in einer von dieser Uhren, wie du das nennst, da hat man irgendwelche, eine Tageszeitung, Geld und ich weiß nicht, was sonst noch reingetan. Und das wurde bei der Renovierung vor 2 Jahren dann gefunden.
Genau, ich bin auch mal da oben drin gewesen. Wenn man also die Turmbestäubung macht, ganz in dem obersten Häuschen, gibt es so eine Hühnerleiter, so eine Holzleiter. Und dann kann man nämlich in diesen Dachboden gehen, der unter der grünen Kupferkuppel ist. Und in dem Dachboden ist ganz viel gefunden worden, auch noch Geld, was sie da oben in irgendwelchen Gefäßen hatten und Das kann man alles im Stadtarchiv angucken, was da alles gefunden worden ist, ist gesammelt worden.
Ich hätte gern noch ein Wort zum Portal des Rathauses verloren, aber erstens regnet es jetzt, wir werden nass und zweitens kann man sowieso nichts sehen wegen der Baustelle. Ich habe eine Postkarte mit.
So, also das Portal ist eine Metalltür. Das halbrunde Fenster darüber ist in einem Strahlenkranz. Und was ist das da oben? Das kann ich nicht erkennen. Was ist das?
Das sind Figuren. Das ist ein.
Okay.
Das sind Figuren, die Witten symbolisieren und die wirtschaftliche Tätigkeit in Witten. Und darüber, heute abgedeckt durch eine Platte, steht ein Spruch: Die unablässige Arbeit besiegt alles.
Es hört sich an wie das, was dann in den 30er Jahren auch modern wurde.
Ja, das ist vollkommen richtig. Dieses Portal wurde 1941, glaube ich, 41 anstelle des alten Portals eingesetzt.
Und da ist auch noch so ein Fries mit so Figuren oben drüber.
Ein Fries mit Figuren über dem Eingang. Die Tür ist aus Niroster und Stein gefertigt. Sollte die Liebe zur Heimat und die innere Verbundenheit der Menschen, die bei der Suche nach Arbeit nach Witten gekommen waren, stärken.
Ist das Jobcenter da drin gewesen oder was?
Das war das Rathaus und jeder Mensch musste sich im Rathaus ja melden, aber das Einwohnermeldeamt. Ne?
Okay.
Also jeder, der zur Arbeit nach Witten kam, musste ins Rathaus und sollte das dann sehen. Das Portal präsentierte, wie es damals hieß, typische Gestalten der städtischen Bevölkerung und ihrer Berufe der vergangenen Zeiten und auf der anderen Seite die Berufe ihres heutigen Lebens. Der Kämpfer der Tür zeigt in einem Niroster-Relief den geschichtlich gewordenen Wittener Kornmarkt und die Ruhr als ein der Stadt zugehöriges landschaftliches Element. In der Mitte, das ist das, wonach du fragtest, steht der Ritter von Witten, dessen Wappen die Stadt seit ihrer Stadtwerdung führt.
Okay.
Und der Spruch, der damalige Oberbürgermeister Dr. Erich Zintgraf sagte bei der Einweihung 1941, also zu dem Spruch, die unablässige Arbeit besiegt alles. Dieses Wort ist gleichsam ein Inbegriff der nationalsozialistischen Lehre und fast auch ein Inbegriff seiner Geschichte. Denn in unablässiger Arbeit hat der Führer um die Seele des deutschen Volkes gerungen. Das ist das letzte Original-Nazi-Bauelement, was wir noch haben hier in der Innenstadt.
Aber überklebt mit einer anderen Tafel.
Überdeckt mit einer Tafel. Es hat in den 1990er Jahren verschiedene Initiativen gegeben, das irgendwie kontextualisieren, wegmachen, verändern wollten. Und dann ist irgendwann, ohne dass es an die große Glocke gehängt worden, einfach diese Stahlplatte darüber angebracht worden, sodass man heute diesen Spruch nicht mehr sieht. Aber die gesamte nationalsozialistische Ästhetik kann man in dem Portal natürlich noch sehen. Wenn man da drin steht, ist das Relief da, der Ritter ist da und auch der ganze andere Kram.
Wolltest du noch was zur Johanneskirche sagen?
Wenn ihr noch nicht völlig fertig seid.
Nein, wir wollen noch was zur Johanneskirche sagen. Die ist ja hier direkt gegenüber.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Die Johanneskirche direkt gegenüber vom Rathausplatz ist mir in Erinnerung, weil hier mal eine Demonstration von einer Partei war, die wir nicht so toll fanden. Und dann hat der Küster bzw. der Pfarrer der Johanneskirche die Glocken geläutet, volle Kanne. Und er musste dann irgendwann nach 6-7 Minuten aufhören, weil sonst der Turm drohte einzustürzen.
Nee, da weiß ich nichts zu.
Der Turm ist sehr alt. Also ich meine, das ist die älteste Kirche Wittens.
Die Kirche steht auf dem Vorgängerbau, die heutige Johanneskirche. Die ursprüngliche Kirche war dem heiligen Dionysius geweiht. Das war ein christlicher Märtyrer und diesem Märtyrer war auch die ursprüngliche Kirche gewidmet, die an dem heutigen Platz der Johanneskirche stand. Die Johanneskirche ist wahrscheinlich dann im 10., 11. Jahrhundert errichtet worden.
So wie sie jetzt da steht?
Nein.
Nein.
Die ist mehrfach umgebaut worden, abgebrannt, neu aufgebaut, zerstört, neu aufgebaut worden. Die heutige Form hat sie seit 1750. Da wurde sie nach einem Brand, glaube ich, so im Prinzip aufgebaut. 1945, am 19. März, ist sie schwer beschädigt worden, wurde dann 1950 auch wieder errichtet, aber ist eben in der alten Form.
Ist also vom Gemäuer her recht modern dann?
Ja, barock halt, ne? Also barock war ja 18. Jahrhundert, als die heutige Form geschaffen wurde. Es gibt noch ein paar alte Mauerreste und es gibt vor allen Dingen unter dem Altar eine Grabstätte. In dieser Grabstätte, das war üblich, wenn du heute in irgendeiner alten Kirche bist, läufst du ja oft über Grabplatten, wo drin steht, hier liegt der und der begraben auf Lateinisch. Das gab es auch in Witten. Da wurden die Wittener Adligen aus den Herrenhäusern bestattet. Man hat bei einer Gelegenheit, ich weiß aber jetzt nicht mehr bei welcher, ich glaube auch schon 1750, diese Gruft geöffnet. Da lag noch genau ein Skelett und ein Stiefel drin. Die anderen waren weg. Das war sehr überraschend. Kein Mensch weiß, welches Skelett oder zu wem das Skelett gehörte und was das mit dem Stiefel aussieht.
Und die anderen?
Verschwunden.
Von Grabräubern geklaut worden.
Keine Ahnung.
Wurde denen denn da irgendwas dazugelegt, dass das so attraktiv war, die Gräber zu räubern?
Das machen die Christen nicht. Die haben ja einfach nur die Leute in ein Gewand gepackt, in ein Totenhemd und dann wurden die bestattet. Ne? Da waren keine Reichtümer zu holen.
Okay, und dieses eine Skelett, haben sie das dann liegen lassen oder ist das woanders beerdigt worden?
Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Wir müssen mal nachgucken. Also vielleicht können wir mal mit dem Pastor das Ganze besichtigen. Man hat bei der letzten Renovierung auf jeden Fall weitergehende archäologische Untersuchungen leider nicht gemacht, sonst wüssten wir heute mehr darüber. Das war 1903, dass die Johanneskirche grundlegend renoviert wurde und dann die Gruft geöffnet wurde. 1903, also auch schon 120 Jahre her. Man weiß bis heute nicht, wo die anderen Toten hin verschwunden sind. Also man kann da nur spekulieren. Wichtig war nur damals die Nähe zum Altar. Wer wichtig war in Witten, wurde möglichst dicht am Altar bestattet. Je weiter weg vom Altar, umso unwichtiger. Der Pöbel, also das gemeine Volk, wurde natürlich außerhalb der Kirche bestattet. Also Richtung Kornmarkt und auch rund um die Kirche wurden die Wittener Bürgerinnen und Bürger bestattet.
Aber da ist jetzt gar kein Friedhof mehr.
Nee, da ist kein Friedhof mehr. Irgendwann wurde das zu klein und dann wurde ein neuer Friedhof geschaffen. Aber das ist dann Thema der nächsten Episode. Witten ist ja seit Jahrhunderten evangelisch. Die Reformation war hier, Moment, ich muss mal abschauen, am 1. Januar 1576 sozusagen hat die begonnen. Also Luther-Reformation 1517, fast genau 60 Jahre später ging es hier los. Auch wegen eines Streites ähnlich dem um den Braukessel, den wir schon erwähnt haben. Der Streit zwischen den Herrschaftsfamilien in Witten drehte sich auch immer um das Recht zu bestimmen, wer wird Pfarrer. Man hat sich also den Pfarrer ausgesucht, der einem passte, der die richtige Lehre verbreitete oder die Lehre so verbreitete, die christliche, damals noch die römisch-katholische, wie man das selber richtig fand. Und der Pfarrer musste auch den Schäfchen entsprechend ins Gewissen reden können.
Und wenn man eine zweite Religion hatte, hatte man doppelt so viele Posten zu besetzen.
Wenn man eine zweite Kirche hatte. Aber erstmal hatte man nur die eine, nur die Johanneskirche.
Wenn man also die Protestanten, also man hatte die Katholiken und man hatte dann die Protestanten?
Erstmal hatte man nur die römisch-katholischen. Und es war immer ein Streitthema, wer bestimmt den nächsten Pfarrer. Und am 1. Januar 1576 eskalierte das. Die drei Herrscherfamilien waren beim Gottesdienst, beim Neujahrsgottesdienst anwesend, wie sich das gehört, und auch eine größere Menge des einfachen Volkes.
Und haben die das diesmal alle überlebt?
Ja, überlebt schon. Eine der drei Familien, ich weiß jetzt leider nicht welche aus dem Kopf, brach einen Streit, einen vorbereiteten Streit vom Zaun. Eine zweite Familie war darauf vorbereitet. Die hatten zufälligerweise Knüppel, Flinten und anderes Werkzeug.
Alles, was man so mit zum Gottesdienst mitnimmt in die Kirche, ja?
Genau. Und da gab es also eine fürchterliche Schlägerei, Auseinandersetzung vor dem Altar. Das einfache Volk floh aus der Kirche, rannte weg. Und im Endeffekt ist der Pastor zur evangelischen Kirche übergelaufen. Der hatte die Faxen dicke. Auch die Streitigkeiten um seine Person. Hat sich zum lutherischen Glauben bekannt, hat hier die Reformation eingeführt.
Konnte der denn dann diese Kirche, also diese Johanneskirche, einfach auf einmal evangelisch machen, protestantisch?
Ja, wenn der Pfarrer jetzt auf einmal die lutherische Lehre verbreitete, dann war es passiert. Da konnte jetzt keiner was dran machen. Die Herren von Witten waren ja nur die weltlichen Herren, nicht die geistlichen Herren.
Okay, und was hat die Kirchengemeinde dazu gesagt?
Ich glaube, die hat mit den Füßen abgestimmt, die hat das akzeptiert. Der Pfarrer ist geblieben, hat mit seiner Haushälterin ein Kind gezeugt.
Ach, sehr schön.
Hat aber dann eine andere Frau geheiratet und seine Tochter hat dann seinen Nachfolger geheiratet. Also das blieb alles in der Familie sozusagen. Aber das war der Beginn der Reformation in Witten. Und seitdem war Witten evangelisch. Es war ja früher nicht so, dass du einfach irgendwas glauben durftest. Du warst ja gezwungen, den Glauben anzunehmen, den der Landesherr vertrat. Das war ja das Ergebnis des Augsburger Religionsfriedens von 1555. Das heißt auf Deutsch, wessen Herrschaft, dessen Religion, so ungefähr.
Wir machen für heute jetzt erstmal Schluss mit dieser Episode. Und mit evangelisch und katholisch geht es dann nächstes Mal weiter, wenn wir nämlich im Marienviertel sind, das ja in der evangelischen Stadt das katholische Dorf war. Ich sage erstmal tschüss, tschüss Ralf.
Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und wir hören uns wieder im Marienviertel in der nächsten Episode.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate. Lust auf mehr? Abonniere unseren Podcast und erfahre sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Den Breddeviertel-Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gefördert mit Mitteln des Kulturforums Witten und der Stadtwerke Witten. Produktion Marek Schirmer.